verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle am 17.11.2010 ist Rana Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperanto Welle über MB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer Sendung Esperanto Welle, heute zur Themensendung. Eine Sendung, in der wir spezielle Themen aus dem Esperanto-Land hier besprechen, vortragen oder darüber diskutieren. Und heute geht es um Argumente gegen und für Esperanto, nicht wahr, Anna?
Ja, ganz genau. Oh, da haben wir uns auf einige Dinge vorbereitet, aber nicht so vorbereitet, dass wir hier von schlauen Zetteln ablesen, sondern Punkt für Punkt miteinander ins Gespräch kommen. Jeder sagt seine subjektive Meinung, aber der rote Faden unserer Meinungsäußerung wird der offizielle Standpunkt der internationalen Esperanto-Bewegung sein.
Ja, und damit es nicht allzu lang wird und zu langweilig eventuell, werden wir dann nach einigen Minuten, vielleicht so 7, 8, 9 Minuten immer wieder eine Pause machen und einige ältere Esperanto-Lieder spielen. Ja, Werner, du hast ja zu diesem Thema mir schon einmal ein Blatt gegeben, was für Fragen oder was für Meinungen so auftreten und was wir noch dazu sagen können. Und die erste ist natürlich, für und gegen Esperanto. Wir fangen mal an mit gegen Esperanto.
Und vielleicht sagen wir nochmal genau, warum wir genau auf diese Sache kommen, Werner. Du kannst gleich loslegen. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel Infostände betreut hier in Neubrandenburg und haben dabei festgestellt, dass einerseits die Neubrandenburger über Esperanto und die Ziele des Esperanto und warum überhaupt noch Esperanto, da sind sie relativ gut informiert. Das resultiert vermutlich aus verschiedenen Quellen, dass wir regelmäßige Zeitungsartikel bringen, dass wir auch regelmäßige Infostände betreiben, dass wir Radio in Esperanto, über Esperanto machen und so weiter. Aber andererseits gibt es natürlich auch eine sehr breite Gegenströmung, meinungsmäßig gegen Esperanto. Und das, Werner, das ist dieses Thema. Und nun kannst du loslegen.
Ja, eine Meinung ist zum Beispiel, Esperanto lebt nicht, ist nicht lebensfähig, ist keine natürliche Sprache, sondern ohne Tradition, sie ist eine künstlich gemachte Sprache. Das sind zum Beispiel Argumente, die man oft hört, neben der am allgemeinen Floskel, das hat sich nicht durchgesetzt, wo ich natürlich immer sagen, das Esperanto kann sich nicht durchsetzen.
Nein.
Da müssen immer Menschen dahinter stehen, solche wie dir und viele andere, ne?
Ja, das wissen wir schon seit 125 Jahren fast.
Ja.
Esperanto hat sich erstens durchgesetzt. Durchgesetzt, indem in dieser kurzen Zeit, für eine Sprache ist das eine minimal kurze Zeit von weniger als 125 Jahren, hat sich diese Sprache gegen alle Widrigkeiten, die sich in der Welt damals bis heute abgespielt haben, behauptet. Zweitens, es gibt seit dieser Zeit eine sehr differenzierte Esperanto-Sprecherschaft, die das Esperanto in den vielfältigsten Formen betreibt, und zwar täglich betreibt. Es gibt auch einige, die es als Zuhausesprache verwenden, das ist natürlich nicht ihre Muttersprache in dem Sinne, aber wir haben jede Menge gemischter Ehepaare, die Menschen verlieben sich ja international durchaus, und sprechen dann als erste Sprache Esperanto und dann als zweites die dort ihre Umgebungssprache. Außerdem gibt es regelmäßige Zusammentreffen. Es gibt eine sehr reiche Literatur, einerseits Übersetzungen der wichtigsten Weltliteratur von Goethe, Shakespeare bis China und so. Da kommen wir noch hin. Und Fakt ist jedenfalls, natürlich ist Esperanto, so sagte man mal früher, künstlich. Natürlich ist Esperanto geschaffen. Aber in dem Sinne, dass man nur die Regel, das Regelwerk festgelegt hat, man hat also nur die Regeln, das sind 16 plus Alphabet und alles andere haben die Esperanto-Freunde gemacht. Werner, was gibt's da noch?
Ja, mir ist noch nebenbei was eingefallen bei deinen Ausführungen. Esperanto, das ist ja eine relativ kurze Zeit, hast du gesagt. Ich habe in einem Artikel über einen Nobelpreisträger, der 1911 schon Nobelpreisträger wurde, gelesen, dass der schon zusammen mit einem französischen ehemaligen Offizier 7 Jahre nach Erscheinen des Esperanto in Esperanto was heißt Briefe schreiben?
Korrespondiert hat.
Ne?
Ja.
Das habe ich neulich gelesen. Mhm. Und bringen wir in unserer anderen Sendung, haben wir das auch gebracht. In unserer Sendung am ersten Donnerstag des Monats, da haben wir das auch schon,
Ja, wir als Amateure, das sagen wir mal ganz deutlich, wir wissen ja selber nicht, warum sich Esperanto durchgesetzt hat, als Sprache, als Bewegung, als Idee. Denn es gab wirklich als Anfang nur eine magere, bescheidene Broschüre, die man heute in dieser Größe überall in anderen Themen finden würde.
Ja.
Aber diese kleine Broschüre hat die Welt berührt damals, nur ein Teil der Welt.
Ja, der Herr Samenhof hat sein letztes Geld zusammengekratzt aus aus seiner Hochzeit mit der Litauerin,
mit ihrer
Mitgift und hat dadurch die Hefte bezahlt. Ne? Und hat
ganz genau. Und sie muss auch genehmigt werden.
Ja, das russische Zensur.
Die russische Zensur. Und war
diese
das
kleinen Hefte hat er in Europa an Persönlichkeiten verschickt. Ganz Europa. Und eigenartigerweise hat das auch viele so gewirkt, dass sie haben gesagt haben, ja, das machen wir.
Ja, und der Samung selber konnte natürlich Esperanto sprechen als Initiator. Manche sagen Schöpfer und Macher, er hat gar nicht so sehr viel gemacht.
Ja.
Das meiste haben ja seine Nachfolger. Da kam einer nach wenigen Wochen und sprach mit ihm schon Esperanto.
Mhm.
Aber du hast jetzt noch ein anderes Thema.
Nein, eigentlich unser Hauptthema. Wir haben ja eigentlich nicht so richtig angefangen, wenn wir hier mal nach einigen Punkten gehen. Esperanto lebt nicht, ist keine natürliche Sprache, nicht traditionell. Das hast du jetzt ja alles schon beantwortet, ne?
Ja, na, es geht ja nur weiter.
Ja, doch.
Dass wir einfach nur feststellen, Esperanto ist eine lebende Sprache. Ja. Esperanto ist eine geplante Sprache. So sagt man heute, weder künstlich noch dies noch das, sondern eine geplante Sprache. Und das bedeutet, Grammatik, Orthographie unterliegt strengen Regeln. Das zweite Argument, Werner, was war das?
Nein, ich wollte jetzt erst noch mal sagen, was hier als Gegenantwort noch in Frage kommt. Keine lebende Sprache danach hat keine Tradition, das ist ja falsch. Es war eine künstlich gefertigte Sprache, sie hat aber eine natürliche Basis, nämlich die gängigsten und europäischen Sprachen, sowie die Basissprachen Latein, ne?
Ja.
Latein und Deutsch.
Und um nochmal auf künstlich zu kommen oder geplant, künstlich bedeutete damals und heute, dass es bewusst geschaffen ist. So wie wir nicht mehr in Höhlen leben, in natürlich geformte, ausgehöhlte Berge, sondern in künstlich geschaffene Häuser. Und wir fahren mit künstlich geschaffenen Autos und wir fahren mit künstlich geschaffener Eisenbahn.
Und tragen künstlich geschaffene Felle.
Ja, und tragen künstlich geschaffene Kleidung und einen künstlichen Fernsehapparat. Und können, weiß ich was, mit künstlichen Apparaten telefonieren. Das ist im Sinne von Kunst und künstlich gemeint damals.
Und mit dieser Übernahme der vieler Begriffe aus den europäischen Sprachen und deren Bedeutung ist ja die Kultur und die Tradition der europäischen Völker mit in diese Sprache gekommen.
Ja.
Das muss man so sagen, denn wenn sich als Beispiel, das kann ich hier zwar nicht vorlesen, aber vor dem Esperanto gab es kurz vorher schon eine so geschaffene Sprache, die hieß Volapük. Wenn man sich aber eine Zeile von diesem Volapük ansieht und will das lesen, dann ist das so störrisch für die Augen und für den Mund, während Esperanto eigentlich fließend von der Zunge geht. Ich habe mal in einem Buch die erste Zeile vom Vater Unser in Volapük und in Esperanto verglichen. Und da, ja, wie das eben schon sagte.
Ganz genau. Aber es ist sehr wichtig gewesen. Ja. Natürlich ist Esperanto nicht aus dem Solothek entstanden, da, ne?
Nein, oder das habe ich nicht gesagt.
Nein, nein, ich meine nur, damit ja. kein Missverständnis entsteht. Aber wichtig war, dass dieser Martin Schleyer, das war ein Geistlicher aus Konstanz, der hat, ich höre schon, wir müssen Musik machen, nicht? Ja. Dieser Schleyer wollte ich nur noch zu Ende bringen, der hat diese erste internationale Sprache geschaffen, die aber, wie Werner sagte, nicht sprechbar war. Und jetzt sagt die Regie, Musik, der Werner sagt an, was es gibt.
Nein, das kann ich nicht. Ich habe die CD nur hier und habe die in so einer Tasche, in so Taschen, in einer Tasche eingesteckt, wo viele CDs reinpassen und habe die richtigen Höhlen dafür gar nicht mit. Und ich kann gar nicht sagen, was auf der CD drauf ist.
Naja, dann hören Sie einfach mal rein.
Ja. Leider ist das heute so. Hörer, wir machen weiter mit unserer Sendung Esperantowelle, und zwar über das Thema Argumente gegen und für Esperanto. Und ein weiteres Argument gegen Esperanto, mit dem wir uns kurz befassen wollen: Esperanto ist von Amateuren oder von einem Amateur eigentlich gemacht und von vielen Amateuren auf die Beine geholfen worden. Es sind keine kompetenten, keine beruflichen Linguisten gewesen, die das gemacht haben. Ja. Und was meinst du zu dieser Behauptung, Werner?
Diese Behauptung stimmt. Wenn sie negativ gemeint ist, stimmt sie nicht.
Ja.
Denn indirekt steht ja in dieser Meinung zur Debatte, dass also nur Linguisten in der Lage sind, sich mit Sprachen zu beschäftigen. Das ist also ein großer Irrtum. Denn dieser Samenhoff, so hieß dieser Initiator, der konnte, man schätzt so ungefähr, aktiv vielleicht 10 Sprachen, passiv an die 20 Sprachen. Er hatte also eine Übersicht über die lateinischen, also über die romanischen Sprachen, germanischen und slawischen Sprachen. Er kam ja aus dem Kaiserreich Russland als Pole und Jude. Also er hatte schon ein sehr großes Sprachengefühl. Und wenn er nämlich ein Sprachwissenschaftler gewesen wäre und hätte aus der Sicht eines Sprachwissenschaftlers versucht, eine internationale Sprache zu machen, wäre sie so kompliziert und so mit vielen Ausnahmen übersät gewesen, dass sie kaum zu lernen, nicht zu sprechen ist. Das gab es nämlich. Es gab Sprachwissenschaftler, die sich diesem Thema auch angenommen haben, Aber alles das, was die Sprachwissenschaft auf diesem Gebiet gemacht hat, ist unbrauchbar.
Ja.
Warum? Weil dieser Mensch Samenhof nur von der praktischen Seite herangegangen ist. Übrigens hat er sich das nicht ausgedacht. Die Regeln, wir nennen es 15, 16 Regeln im Esperanto, sind schon formuliert worden vor Jahrhunderten. Als die damaligen, das waren ja meistens Philosophen und Lateiner, die gesagt haben, wir brauchen ein neues Latein, eine neue universelle Sprache, und die muss regelmäßig sein, ohne Ausnahmen sein, darf nicht aus einem der Völker kommen und so weiter. Diese Thesen hat er eigentlich übernommen, denn er war ja zwar ein studierter Doktor der Medizin, aber er war ja auch gesellschaftlich sehr aktiv. Und Sprachwissenschaftler, die brauchen wir dringendst im Esperanto, um die Sprache zu stabilisieren, sie zu entwickeln, denn jeden Tag gibt es ja was Neues sprachlich, genau wie im Deutschen.
Ja, liebe Hörer und Hörer, und dazu muss man aber auch noch sagen, dass der Samenhof schon als Schüler mit dieser Idee begonnen hat, vielleicht ohne das zu kennen, was du eben gerade gesagt hast. Er hat ja aus der Situation seiner Heimatstadt heraus, so wird es auch oft berichtet über ihn, ist er zu der Schlussfolgerung gekommen, es müsste eine Sprache geben, mit der sich alle gemeinsam unterhalten können. Sie würden sich dann besser verstehen und es würde nicht ständig Streit, Schlägereien, Mord und Totschlag geben.
Ja,
das war natürlich eine Theorie, die in einem Kinderkopf sich herausgebildet hat.
Na, Jugendlicher.
Ja, Jugendlicher. Na ja, als
Schulkind.
Als Zehnjähriger hat er doch begonnen.
Ja, angefangen.
Als er angefangen hat, war er noch kein Jugendlicher, da war er noch ein Kind. Und diese Idee ist, da war ja gar nicht so schlecht. Und er hat sie als nicht Linguist zu einer Präzision und zu einer Vollkommenheit geführt, für die eigentlich alle, die Esperanto wirklich kennen.
Die sich auch die Sprachwissenschaftler.
Die das bewundern.
Ja. Ja. Ich wollte noch den Hintergrund sagen, warum er sagte, es muss eine neutrale Sprache sein, weil er nämlich in seiner Stadt Bialystok, die ja zum damaligen russischen Kaiserreich gehörte, war aber eigentlich polnisch, aber in dieser Stadt wohnten Deutsche, Russen, Polen, Weißrussen, Litauer, verschiedene Religionen, evangelisch, katholisch, orthodox, jüdischen Glaubens und so weiter. Und das Gemenge hat eben zu einer explosiven Lage manchmal geführt, in Krisenzeiten. Wenn alles allen gut geht, dann ging es allen gut. Aber so wie es eine Spannung gab, dann teilten sich diese Menschengruppen und haben sich dann bekämpft. Und da hat er gemerkt, wenn es eine neutrale Sprache, also Russisch ging nicht, weil Russisch war die Herrschaftssprache. Deutsch war die Elitesprache, Polnisch war die Volkssprache.
Verbotene Sprache.
Eigentlich verboten zu drucken und machen, alles verboten. Die Kinder durften in den Schulen nicht Polnisch sprechen. Und Jüdisch sowieso nicht, das ist ja gleich was ganz Schlimmes gewesen, also Hebräisch. Und diese Gemengelage, das ist also der Hintergrund, warum er sich schon als Kind, wie Stefan sagte, wir müssen uns übrigens noch vorstellen, er muss. Und das war das Urerlebnis sozusagen. Wir brauchen eine Sprache, die nicht aus einem der Völker kommt, um uns gegenseitig gut zu verstehen und einander näher zu kommen.
Ja, liebe Hörer und Hörer, den Satz habe ich heute bei der Eröffnung der Sendung nicht gesagt. Im Studio sind Werner und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg und Stefan ist mit dabei.
Ja, und der Stefan, der war schon ein paar Mal, wir begrüßen ihn umso herzlicher. Er wird ja den Hörern jetzt nach und nach bekannt werden. Er wird auch was noch sagen in der heutigen Sendung zu diesen Themen. Er kann sich auch einschalten. Ich sagte ja eingangs, dass wir uns nicht Wort für Wort vorbereitet haben, sondern nur aus Stichpunkten zitieren. So, nun kommen wir zum dritten Punkt.
Ja, das soll eigentlich ein Argument gegen Esperanto sein, aber die erste Hälfte des Satzes spricht eigentlich für Esperanto, nämlich die Struktur des Esperanto ist sehr, sehr einfach. Und das kann man doch sagen, ist doch kein Nachteil, sondern ein Vorteil.
Ja, aber was heißt hier einfach?
Ja, die zweite Teil noch dazu. Und sein Wortschatz ist sehr arm.
Ja, na, das ist
so. Da kommen wir nachher
dazu.
Da haben wir andere Beispiele.
Ja. Zur Struktur des Esperanto, ja, das stimmt. Im Esperanto gibt es keine Groß- und Kleinschreibung. Im Esperanto wird eine eindeutige Grammatik gelehrt. Die wird also die gesamte Sprache beinhaltet, sehr strenge Regeln der Grammatik. Sehr strenge Regeln der Wortbildung, keine Doppelkonsonanten, keine Doppelvokale, jeder Buchstabe muss nur in einer Art und Weise ausgesprochen werden. Und das macht die Sprache nicht ärmer. Ja. Die Regeln sind einfach, das stimmt.
Oder ein anderes Beispiel kann ich gleich mal weiterführen. Man erkennt die einzelnen Wörter schon an ihren Endungen. Zum Beispiel Substantive enden auf A und Adjektive auf A und so weiter. Ich will das nicht weiter ausführen. Aber die Sprache ist ja deshalb so einfach und leicht lernbar, weil man sich viele Sachen leicht merken kann, die in anderen Sprachen muss man fast jedes Wort, im Deutschen kann verschieden enden, das ist gut. Naja. Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich habe gelesen in Esperanto-Texten, dass also Samenhoff schon als 8- oder 10-Jähriger begonnen hat, sich über dieses Verständigungsproblem Gedanken zu machen. Und das andere ist, er hat die Idee für die einfache Grammatik damit gefunden, dass er in der Schule Englisch gelernt hat. Das heißt, als Fremdsprache hat er in der Schule erst Griechisch und Latein gelernt. Und er kannte auch Russisch schon vor der Schule. Das heißt, 3 grammatisch hochkomplizierte Sprachen. Und dann kommt plötzlich in der Schule eine Sprache daher, die fast keine Grammatik mehr hat. Und dieses Englisch mit der billigen Grammatik hat er dann perfektioniert in Richtung billige Grammatik. Billig aber jetzt in diesem Fall nicht in dem Sinn, dass es nichts taugt, sondern dass eben alles weggeblieben ist, was nicht wirklich notwendig ist.
Ja.
Und ob eine Sprache für jede Situation brauchbar ist, hängt nicht davon ab, welche Grammatik die Sprache hat. Es genügt eine einfache Grammatik und ein Mindestwortschatz. Dann kann man alles sagen.
Ja, mit Mindestwortschatz kommen wir noch zurück.
Mindestwortschatz, um das sagen zu können.
Ach so, um das sprechen zu können. Ja, das ist klar. Und jetzt kommt nochmal Musik.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter mit unserer Sendung Esperanto-Welle über NDR Radiotreff. Heute sind wir bei einer Themensendung. Das Thema heißt Argumente gegen und für Esperanto. Wir waren jetzt bei dem Argument Esperanto, naja, es hat eine Struktur, die sehr einfach ist und sein Worttresor ist mager. Das ist natürlich vollkommen falsch. Derjenige, der sowas sagt, kennt Esperanto nicht. Ich wollte nur mal als Beispiel sagen, wir haben, einige von uns haben im vergangenen Jahr oder im Jahr davor, ein neues Wörterbuch gekauft, weil es wieder mal eins gab. Und das Wörterbuch heißt Esperanto Wörterbuch Deutsch Esperanto. Wörterbuch Deutsch Esperanto. Und ich habe mal nachgeguckt, das Buch hat 160.000 Stichwörter, Wortwendungen und Wortverbindungen. Und da kann man doch nicht sagen, die Sprache ist arm. Es ist doch noch nicht alles, was Esperanto kann. Das ist nur das, was ein normal, meinetwegen gebildeter, studierender oder gelernter oder weiß ich was, ein Ingenieur oder sonstige Menschen, erfahrene Menschen bei uns alles können oder auch nicht können. Denn von diesen vielen 160.000 Stellen, die da drin sind, sind viele Begriffe, die wir im Leben bei uns gar nicht gebrauchen. Zum Beispiel viele Fachbegriffe sind da drin, wie Namen von Tieren und Pflanzen oder von Krankheiten oder von inneren Organen und im Fachjargon, will ich erstmal sagen, bei Jargon ist wieder Fachtermini sind da enthalten und da kann man nicht sagen, die Sprache ist arm. Wir besitzen auch, das müsste man auch mal erwähnen, ein Esperanto-Bildwörterbuch. Da sind auch 330 Seiten, die, muss man sagen, das ganze menschliche Leben dargestellt. Vom eigenen Körper, von der Kleidung, über die Wohnung, über die Wirtschaft, bis zur Technik und sonst wie. Ist erklärt, das heißt 330 Seiten Bilder und 330 Seiten mit ungefähr auf jeder Seite an 40 Wörtern.
Und mehr?
Ja.
Ja, und das ist praktisch immer ein Themenkomplex.
Komplex.
Da geht es mal um Zahnarztpraxis und mal um den Gartenbau und mal um Ackerbau.
Und dann geht es mal um das Badezimmer und dann geht es mal um den Ackerbau.
Ja. Und was wir vielleicht noch sagen müssen ist, weil du sagtest 140.000 Wortwurzeln oder Elemente, im Esperanto ist ja eine Regel, die wir im Deutschen nicht so sehr gut kennen, das ist, dass jedes Element im Esperanto für sich auch selbstständig sein kann. Also wir haben beispielsweise zur Wortbildung ein Wortbildungssystem mit Vor- und Nachsilben, die nur eine einzige Bedeutung jeweils haben, aber jede Vorsilbe, jede Nachsilbe kann auch selbstständig fungieren.
Dann müsste die Nachsilbe O mit Substantiv übersetzt werden.
Ja, Gegenstand, Substantiv, ganz allgemein. Nur besteht die Gefahr, und das sagt man dann auch in unseren Lehrbüchern, man darf das dann nicht zu allgemein machen, das weiß dann wieder keiner, nicht? Ich muss ja wenn ich etwas spreche oder schreibe, muss der Empfänger meiner Botschaft das ja auch verstehen. Nicht? Aber es ist theoretisch, genau wie Stefan sagt, ist so. Aber andere Dinge, zum Beispiel eine Nachsilbe, wenn wir etwas verkleinern wollen, Domo heißt Haus und Dometto heißt Häuschen, da kann ich auch sagen, et Domo, das bedeutet etwas ganz anderes. Das bedeutet nämlich Kleinhaus. Oder Giardino ist Garten, Giardinetto ein Gärtchen, ein et Giardino, wo ich die Verkleinerungssilbe, die Nachsilbe vorn dran stellen, ich kann sie als Einzelwort ja verwenden, dann heißt das Kleingarten. Gärtchen, Giardinetto ist etwas ganz anderes, wie et Giardino. Die Deutschen verstehen unter Kleingarten etwas ganz Besonderes. Gut, wir wollen das nicht so im Einzelnen verteilen, aber jeder praktizierende Esperanto-Freund, sage ich mal, ohne dass er das nachdenklich bewusst macht, verwendet zu jeder Wurzel etwa 20 Ableitungen. Alle Präpositionen können als Vorsilben verwendet werden oder werden auch verwendet. Und so weiter. Und dadurch, ich weiß nicht, hat einer mal errechnet, wie viele Millionen Begriffe jeder normale, gar nicht so sehr studierte Esperanto-Freund schon ableiten kann aus dem Material, was jetzt existiert. Dana, du wolltest jetzt das nächste machen.
Ja, liest du doch mal vor die Nummer 4 in Deutsch.
Ja, ein Gegenargument Nummer 4, was wir uns aus dem Internet herausgeholt haben, ist, dass man sagt, Esperanto sei nicht literaturfähig. Man ist nicht in der Lage, verschiedene Stile der Literatur und so nachzuempfinden. Und das ist natürlich ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Wenn eine Sprache nicht literaturfähig ist, das wäre ja sehr bedenklich. Aber dieses Argument beweist auch, dass der Behaupter, der das behauptet hat, Esperanto nicht kennt. Denn die ersten Übersetzungen beim Esperanto ging das genauso wie in der deutschen Sprache übrigens. Die deutsche Sprache ist auch künstlich von Martin Luther geschaffen worden. Und zwar nicht, dass er Wörterbücher schrieb, das hat man hunderte Jahre später erst gemacht. Martin Luther hat nichts weiter gemacht, als mit einem schon vorhandenen Wortmaterial eine neue Sprache geschaffen. Und diese neue Sprache, die man dann Deutsch nannte, war vorher nicht da. Die hat er wirklich geschaffen, und zwar deswegen, weil er wichtige Streitschriften und die Bibel und andere Sachen übersetzt hat. Er hat also erst Literaturdenkmale geschaffen.
Beziehungsweise öffentlich machen.
Und öffentlich, das ist wichtig.
Ja, es war ja die Zeit, da der Buchdruck,
ging los,
die erste große Blüte erreicht hatte und damit es sehr leicht war, Schriften oder Bücher in vielen Exemplaren kurzfristig
und genauso wie der
Martin. Das war ja vorher nicht möglich. Vorher hatten nur wenige, wie heißt es, gut gebildete Leute etwas.
Und Reiche, die konnten das lesen. Ja. Ja, und Martin Luther kam recht in der richtigen Zeit, als ein Deutschlandgefühl entstand, als der Buchdruck losging, als Unmut war gegen die Vorherrschaft der katholischen Kirche und so weiter. Genau in diese Zeit hinein kam Martin Luther und hat das gemacht. Und genau in die gleiche Zeit hinein kam Samenhof, da ging die Eisenbahn los, die Völkerverständigung zeigte sich auf einmal, es gingen dann Tausende, Zehntausende konnten plötzlich verreisen.
Ja.
Und alle diese Dinge passten eben auch 1884 zusammen.
Ja. Stefan wollte noch was sagen.
Ja, was die Stilfähigkeit des Esperanto angeht, jede Sprache, ob künstlich oder natürlich, hat seinen bestimmten Stil. Und wenn jetzt ein Roman im Original im Italienischen geschrieben ist, dann hat er eben den italienischen Stil. Und man kann den nicht wortwörtlich ins Deutsche übersetzen, sondern man muss eben den deutschen Stil verwenden.
Ja, das ist
und so ist das eben auch. Esperanto hat seinen Stil und da hinein muss man die Geschichte übersetzen.
Man kann aber die Stile nachempfinden. Man kann den chinesischen Stil nachempfinden eines bestimmten Schriftstellers. Man kann Shakespeare oder Goethe nachempfinden. Wenn wir die Gedichte von Goethe in Esperanto lesen, es sind natürlich Neuschaffungen.
Ja, nur die Möglichkeit und die, den Grad, etwas nachzuempfinden, ist mit Esperanto nicht weniger als bei den natürlichen Sprachen.
Also Esperanto hat von Anfang an, und das wollte ich nun eigentlich auch sagen und auch Stefan, von Anfang an Literatur geschrieben, Denkmale geschaffen, nach denen man sich richten kann. Also das war sogar die Startphase. Zuerst Literatur geschaffen und damit bewiesen, wie flexibel diese Sprache ist. Und jetzt gibt's Musik. Nummer 5, wenn wir schon die Nummerierung haben, ist, Esperanto habe keine eigene Seele wie die Nationalsprachen und sie kann deswegen keine Kulturrichtung, keine Erbschaft repräsentieren. Das ist ja natürlich kompliziert. Es gibt nämlich kein echtes Esperanto-Volk, was in irgendeiner Gegend lebt. Das ist also ein Problem. Aber Esperanto hat natürlich nicht den ethnischen Hintergrund, aber sie ist dafür, reflektiert dafür die gesamte Kultur der Menschheit. Mehr können wir dazu nicht sagen, weil das sonst zu weit führen würde. Das nächste Argument wäre gegen Esperanto, es sei nicht tauglich für die Wissenschaft und für die Technik.
Ja, das ist natürlich genauso wie eine Behauptung, die er wahrscheinlich nicht begründen konnte, denn Esperanto hat natürlich ein umfangreiches Wortreservoir auch in der Technik. Ich möchte nur mal anführen, zu DDR-Zeiten hatten wir einen sehr starken Eisenbahner-Esperanto-Verband oder eine Sektion. Und die hatten meiner Meinung nach in unserer DDR damals das umfangreichste Werk geschaffen, nämlich einen Fachwortschatz der Eisenbahner, der gesamten Technik und der Eisenbahnverwaltung und hatten den als Esperanto-Wörter gesammelt.
Ja.
Und da waren sie eigentlich Vorreiter für mich damals in der DDR für solche Aufgaben.
Sie haben auch international zusammengearbeitet, ja. Nicht? Aber ich weiß, dass es Wörterbücher gibt der Zoologie, der Astronomie. Ich selber nutze fast täglich ein Lehrbuch ein Fachwörterbuch der Computertechnik, wo ich dann eben nachlese, was das bedeutet, wenn da mal was kommt in der Computersprache. Und Esperanto wird angewendet auch von Künstlern, von Medizinern, von Mathematikern, von Juristen,
von Lehrern.
Und Lehrern. Das sind natürlich diffizile Fachwortschätze oder Schätze. Also das Argument stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Nein. Ich möchte an dieser Stelle nochmal als Beispiel das Bildwörterbuch erwähnen. Das hatte ich, glaube ich, zuerst hier außerhalb des Mikrofons gesagt. Ne?
Ja.
Es gibt ein Bildwörterbuch in Esperanto, das hat auf 330 Seiten Erklärungen, Worterklärungen und auf 33 anderen 330 Seiten immer gegenüberliegende Seite ein entsprechendes Bild dazu und manchmal auch mehrere. Und zwar ist die ganze Seite dann zum Beispiel mit einem, nehmen wir mal an die Damenmode. Alles verschiedene, wollen wir sagen, 45 verschiedene Artikel der Damenmode sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wörter dafür.
Ja.
Oder ein Bauernhof oder eine Werkstatt eines
oder ein Observatorium,
ja,
der Raumfahrt,
ja,
oder Flugzeugtechnik.
Oder gibt es zum Beispiel über die Anatomie des Menschen, gibt es 5 Seiten, habe ich mal gezählt.
Ja.
Ne? Und da kann man eben das, was wir als Laien alles so am Menschen kennen, das ist dort auch erklärt und mit Namen versehen,
ja, worden. Also einfach nur praktizieren und wenn man was behauptet, erstmal gucken und uns fragen, nicht?
Ja.
Denn erreichbar sind wir unter www.esperanto-nb.de. Ein anderes Argument ist, dass man sagt, durch eure strenge Regulierung der Grammatik und Orthographie und Wortbildung und durch eure, wir haben nämlich ein Steuergremium, das nennt sich die Akademie des Esperanto, da seid ihr also zu streng einreguliert.
Ach, das müssen gerade die Deutschen sagen.
Ja, einerseits schimpfen sie auf uns, dass wir das so haben und andererseits sagt man, es ist zu streng.
Ja.
Also wer Esperanto kennt und unsere Lehrwörterbücher und auch diese schon gehobene Literatur kennt, das vollständige illustrierte Wörterbuch oder die von Werner zitierten Deutsch-Esperanto und umgekehrten Wörterbücher oder die Fachwörterbücher, da erkennt man, dass natürlich auch Diskussionen, dass es Diskussionen gibt. Wie nennt sich nun dieser Computilo oder Computero oder wie heißt dieses und jenes? Das setzt sich auch erst in der Praxis durch im Esperanto, genauso wie wir im Deutschen sagen Astronaut, Kosmonaut. So funktioniert das im Esperanto. Irgendwann fallen verschiedene Begriffe weg und andere setzen sich dafür durch.
Ja, vor 2 oder 3 Jahren habe ich mal die kurze Meinung eines Studenten in unserer Fachzeitschrift Esperanto aktuell gelesen. Der hatte darüber berichtet, dass er auf Esperanto gestoßen ist. Ihn hat das interessiert. Er hat sich damit kurz befasst und stellt fest, ach, das ist ja wohl nicht möglich. 16 Regeln. Ich habe alleine ein 200-seitiges Buch für meine Englischgrammatik.
Mhm.
Ja.
Ja, natürlich haben wir das auch, aber nicht im Sinne von Ausnahmeregelungen, sondern im Sinne von Erweiterung des Horizontes. Ein anderes Argument lautet, Esperanto lernen nur die Menschen, die nicht in der Lage waren, eine andere lebende Sprache zu lernen. Sagen wir mal die Dummlinge der Welt in der Geschichte und bis heute, die also nichts weiter können, die können eben nur Esperanto neben ihrer eventuellen Muttersprache. Stefan, da bist du eigentlich doch Fachmann. Ist das so, dieses Argument?
Also Esperanto wurde erlernt von Menschen ganz unterschiedlicher geistiger Fähigkeiten. Esperanto an sich hat eine einfache Grammatik, ist so einfach wie möglich gestaltet, aber...
du bist ja ein Polyglott. Also
es gibt ja auf der anderen Seite auch Leute, die in ihrem Beruf oder sonst wo auch immer hochintelligent sind, aber sie haben keinen Draht zu Sprachen.
Ja, das gibt es.
Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sind in Sprachen ganz mächtig groß, und sonst taugen sie nichts im Leben. Auch das gibt es.
Aber auf dich zu sprechen kommend, du hast ja schon oder kennst oder kannst fließend verschiedene Sprachen sprechen. Und da müsstest du dich ja nun ganz besonders angegriffen fühlen durch dieses Argument. Im Unsinn, im Übrigen ist das ja wirklich Unsinn, weil die ersten Sprecher des
Esperanto... Wieso soll ich mich angegriffen fühlen? Wenn ich andere Sprachen auch spreche, dann bin ich ja mehr als der Dummling, von dem da die Rede ist.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass es in den 20er Jahren und auch natürlich heute und von Anfang an, dass es Menschen gab aus der Arbeiterbewegung, die damals nicht sich ein Studium haben erlauben können oder leisten können, dass natürlich sehr viele einfache Leute Esperanto gelernt haben. Aber wie auch Stefan sagte, Esperanto wird von dem gesamten Spektrum der Menschheit gesprochen, von jedem Bildungsgrad an. Man kann theoretisch auch Analphabet sein und Esperanto sprechen. Und sogar richtig sprechen.
Ja, das geht ja mit dem Deutsch auch.
Das geht mit dem Deutschen
sehr
auch.
Gut sogar. Ja. Denn es heißt ja immer, in jedem Land gibt es, auch in Deutschland gibt es so und so viel Prozent der Bevölkerung, sind Analphabeten. Ne?
Ja. Und die sprachliche Vielfalt in der Welt ist mit Analphabeten entstanden.
Ja, ganz genau. Na, es war die Rede von Musik.
Ja, wir müssen mal wieder eine Pause machen bei unserem kräftigen Diskussion hier.
Hey.
sur la microfono. Ein neues, weiteres Argument ist, dass man sagt, Esperanto lernen, das sind so die Ratgeber, in Anführungsstriche, die sagen, es ist verlorene Zeit, sinnlos. Lieber steckt eure Kraft, eure Energie und auch euer Geld im Studium anderer Sprachen, des Englischen, Französischen, Germanischen, des Deutschen oder Spanischen und so weiter, das oder Chinesischen. Dieses Argument hört man ja nun fast immer. Das hörten wir früher im Sinne auf Russisch und jetzt hören wir es im Sinne auf Englisch. Und das stimmt, man soll natürlich diese maßgeblichen führenden Sprachen lernen, wenn ich international weiterkommen will. Aber, und nun ist ja dieses immer mit dem Aber, warum wir noch heute Esperanto machen, wo doch die ganze Welt schon Englisch spricht. Es zeigt sich, dass es natürlich neben dem Englischen noch andere Sprachen gibt, die relativ verbreitet sind, wie das Arabische, Chinesische, aber auch kleine, wie Estnisch, Finnisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch und Mongolisch, Vietnamesisch. Das sind also uns sehr fremde Sprachen. Und da dient Esperanto heute schon als sogenanntes Brückensprache, Lanschilo oder Sprungbrett auf Englisch, das Sprungbrett. Und es gibt schon eine Elite oder einige Elite-Schulen in England, die ganz still und leise Esperanto verwenden als eine Brückensprache, um Chinesisch zu lernen. Die Europäer und auch die Nordamerikaner müssen sich in relativ kurzer Zeit jetzt darauf führen, dass eben die weißen Völker die Führung abgeben in der Welt. Und sie müssen sich damit abfinden, dass andere das Sagen haben werden, in relativ gesellschaftlich kurzer Zeit. Und die wissen das und die machen das. Und aber auch ganz ohne Dramatik haben viele Menschen über das Esperanto in andere Sprachen dann Zugang gefunden. Ich weiß nur eine Sache, dass ich glaube, ins Finnische hat Bertolt Brecht, das war ja ein ganz berühmter Schriftsteller, schon vergessen von vielen Leuten, der hat also, um eines seiner Werke ins Finnische übersetzen zu lassen, die Esperantisten gebeten, das zu tun. Also erst ins Esperanto und vom Esperanto ins Finnische und das klappte wunderbar mit vielen Kontrollen. Ja, das ist also eines der, sagen wir mal, volkstümlichen Argumente, verlorene Zeit. Nein, sagen wir, Esperanto ist durch seine Glaskare und durch seine Logik, und da kann ich erstmal verstehen, was eine Sprache ist, ermöglicht es mir, ganz andere Sprachsysteme zu durchdringen und sie zu erlernen. Jede Sprache ist es wert, gelernt zu werden. Ein neues Argument, Esperanto, sagt man, hat ja keine Potenzen hinter sich, keine Weltmacht, kein Geld, kein Erdölland, gar nichts. Ja, das stimmt. Esperanto ist mit niemandem verbunden, ist sogar oft feindselig behandelt worden in der 125-jährigen Geschichte. Das ist also ein Problem und wir sehen darin auch einen Vorteil, dass wir unabhängig sind. Denn da kommen wir auf das Endziel immer wieder zu sprechen, was man uns abverlangt, wenn wir diskutieren. Und dann sagt man ja, ihr wollt doch, dass es sich durchsetzt. Dann sagen wir immer, nein, die Esperanto-Bewegung will, kann, darf gar nicht dafür sein, dass oder ist nicht verantwortlich, dass Esperanto sich durchsetzt, aber auch nicht die Weltmächte, aber auch nicht die internationalen Organisationen, sondern über Weh und Will und Wehe und Ziel und Zukunft des Esperanto entscheiden nur die Menschen. Nur der kleine Mensch entscheidet, ob Esperanto angenommen wird oder nicht. Denn wenn hier die Quantität wächst, die Menge der Esperanto-Anwender, nur dann und nur dann beginnt auch die Politik und beginnt die Wirtschaft darüber nachzudenken. Das heißt also, die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen, der irgendwo wohnt in der Welt. Ob in Deutschland oder in Südkorea oder in Malaysia oder in Liechtenstein, ganz egal. Jeder Mensch ist hier gefordert und nur er kann entscheiden. Keine Weltmacht, keine wichtige Person, kein Papst, kein Präsident. Die gehen alle mal weg. Und dann ist alles Wissen mit ihnen auch weggegangen. Also das müssen schon wir selber entscheiden.
Ja, ich habe nochmal einen Gedanken dazu. Der Begriff Globalisierung ist ja seit einigen Jahren bekannt, was damit gemeint ist. Und diese Globalisierung, die wird natürlich nach Gutdünken der eigenen einzelnen Staaten durchgeführt. Die gesamte Wirtschaft, wozu Handel, Verkehr und Finanzen und so weiter gehört, das ist schon globalisiert. Aber das Übrige fehlt oft. Es gibt dann plötzlich Gesetze nur für ein oder zwei Staaten, über die Atmosphäre oder über die Umwelt, über die Sauberheit der Atmosphäre. Da machen sie ihre eigenen Gesetze. Und auch, was ist eine Nationalsprache wert in einer Globalisierung? Bei einer Globalisierung müssen sich doch alle auf einen gemeinsamen Nenner einigen und nicht auf die Bedingungen eines Einzelnen. Und wenn ich Englisch als Weltsprache bei der Globalisierung einsetze, ist ja gut und schön. Wir haben, sagen die ja, wir hätten keine bessere oder keine andere und sie ist schon so verbreitet. Dann greife ich aber zurück auf die Sprache von zwei Nationen im Wesentlichen.
Ja.
Nämlich Nordamerika und Großbritannien. Ne?
Ja, und das ist schon wieder das nächste Argument.
Das ist natürlich ein Widerspruch. Ja. Wenn ich eine Globalisierung durchführen will, kann ich sie nicht zugunsten. Das ist ja ein Vorteil für die beiden, ein milliardenschwerer Vorteil.
Ein nicht zu messender Vorteil. Ja. Ich habe eine Zeitungsannonce gelesen oder einen Artikel, der hat mit Esperanto eigentlich gar nichts zu tun, nur so viel, dass nur Großbritannien durch die Vorherrschaft des Englischen in der EU im Jahr 20 Milliarden Euro gut macht, nur durch die Vorherrschaft ihrer Sprache in Richtung der Bildung, der Bücher und so weiter. Und da kommen wir zu diesem Thema, was man... die letzte Musik. Und dann ist Schluss, ja? Haben wir gar nicht mehr so lange.
Dann haben wir noch mal 6 Minuten Zeit. Dann.
Ja, das möchte ich anknüpfen, was Werner sagt, das wusste er gar nicht, dass er jetzt kommt. Die Einführung des Esperanto, wenn es also so wäre, dass man Esperanto einführen würde, als internationale Verkehrssprache, dann hätten ja die den Nachteil, die heute Englisch sprechen.
Nein, das ist nicht so.
Ja, das steht hier, nicht?
Ja, ja.
Die hätten einen Nachteil, und das könnte man ihnen ja nicht zumuten, dass die heute Englisch sprechenden, die nur Englisch sprechen, dass denen nun eine neue Sprache vorgesetzt wird.
Ganz einfach.
Und das wäre ungerecht. Mhm. Aha, sagen wir denn. Für euch ist das ungerecht.
Mhm. Aber eine andere Frage.
Aber ihr empfindet es nicht als ungerecht, dass wir die eure lernen müssen.
Wenn wir wirklich Esperanto nutzen wollen für eine internationale Verständigung, dann müssen wir damit beginnen, alle Menschen von Kind auf mit dieser Sprache vertraut zu machen. Und wenn wir das durchhaben für alle Staaten, dann sind 100 Jahre um. Das muss man mal bedacht werden. In diesen 100 Jahren kann sich ja die Entwicklung der Übersetzer und der ganzen Sachen eben zum Esperanto verschieben. Das wird ja nicht von heute auf morgen gemacht. Die sind nicht arbeitslos. Wenn einer glaubt, wenn Esperanto kommt, ist er arbeitslos, das stimmt ja nicht. Esperanto kommt nicht von heute auf morgen, sondern meine persönliche Meinung ist, dass das 80 bis 100 Jahre dauert, wenn alle gleichzeitig beginnen.
Ja, und wenn alle begreifen, dass es nicht funktioniert, eine Nationalsprache zu verwenden.
Das ist noch eine Illusion.
Ja. In Europa ist es so, dass die Deutschen so unbeliebt sind durch den Zweiten Weltkrieg, dass andere Völker lieber in den Tod gehen würden, als Deutsch als Europasprache zu nehmen. Ja. Wir selber wollen das ja auch gar nicht. Aber wir wollen auch nicht, dass eine andere Nationalsprache das wird. Und leider kommen wir jetzt nicht zu den Thesen, die die Deutschen jetzt ausgearbeitet haben. Nur so viel, die Idee und das Problem Esperanto ist noch lange nicht zu Ende. Es beginnt immer wieder von vorne. Es gibt immer wieder Menschengruppen, die dieses Thema aufs Tapet heben und diskutieren darüber. Manchmal kommen die gar nicht aus unserer Bewegung, sondern von ganz woanders her. Und wir sind immer noch voller Hoffnung, so wie unsere Sprache auch heißt. Nicht?
So. Das lohnt sich die Musik von gerade hier.
Na los, und
wir haben noch 7 Minuten.
Liebe Hörer und Hörer, wir sind fast am Ende unserer heutigen Sendung und wir freuen uns, dass Sie so aufmerksam und interessiert mitgehört haben. Wir sagen nochmal schnell unsere Anschrift, wenn Sie was fragen möchten, entweder unter Werner Lawin oder Werner Pfennig im Telefonbuch oder aber im Internet unter www.esperanto-nb.de. Nochmal eine Sache zur Europäischen Union. Gerade in der EU gibt es ja einige Kräfte, die sich mit Esperanto beschäftigen, die immer wieder auf die Tagesordnung der Europäischen Union die Frage stellen, Europa, du hast uns versprochen, die Europäische Union, 27 Staaten derzeit, einige stehen schon vor der Tür, Europa, du hast uns versprochen, sprachliche Gleichberechtigung, sprachliche Vielfalt, Erhaltung und Verteidigung und Förderung und Entwicklung der kulturell-sprachlichen Vielfalt. Aber das ist die Theorie und genau das direkte Gegenteil ist die Praxis. Wir erfahren in der EU, im Parlament, in den Organen der EU nur eine einzige Sprache, nämlich Englisch und ein bisschen Französisch und 0,0% in Deutsch oder so. Und das kann ja wohl nicht das Ziel der Europäischen Union sein. Es widerspricht den Grundsätzen der Europäischen Union. Das ist auch der Haken, wo wir als Esperanto-Freunde einbringen. Zu jeder Zeit des Europäischen Parlaments gab es Abgeordnete in kleiner Gruppe, eine kleine Gruppe nur von 10, 12 Personen, die Esperanto-Sprecher waren. Und diese Menschen arbeiten zusammen, so gut wie sie können, machen Kolloquien, machen Diskussionen, Ausstellungen, stehen auch mal vor dem Mikrofon der Europäischen Union. Unser Problem ist natürlich, Esperanto ist keine Volkssprache, deswegen kann man uns immer sehr schnell abschmettern. Aber diese Idee kommt immer wieder hoch, wird immer wieder diskutiert. Und wie Werner Lawin sagte, warten wir nochmal 100 Jahre ab, sprechen wir uns in 150 Jahren wieder, dann sieht die Situation weltweit und in der EU ganz anders aus. Die EU kann nur überleben, wenn sie sich einig ist und einig bleibt, mit einer Stimme spricht, möglichst nicht in Englisch, dann wird es was.
Liebe Hörer und Hörer, wir sind jetzt am Ende unserer Esperanto-Sendung Esperanto-Welle, heute zum Thema Argumente gegen und für Esperanto. Wir wiederholen diese Sendung am 20.11.2010 um 16 Uhr und unsere nächste Sendung Esperanto-Welle läuft dann am 2.12. um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Lawin.
Sila homan tiras familion alla monte eterne militanta si promessa sanctan harmonia.